Mein Name ist Salomon Talou, meine wachen Leben.
Hallo, hier ist Benedikt Höwedes, ich grüße alle Hörer.
Hallo, mein Name ist Mike Franz, ich grüße alle Hörer von Meine wahre Liebe.
Meine wahre Liebe ist der Podcast, ich bin Alex Meyer und viele Grüße an alle Fans.
Ja, ich grüße alle Hörer, ich bin Lukas Schmitz.
Hallo, hier ist Patrick Ochs und ich grüße alle Hörer.
Ja, ich bin Heiko Butscher und grüße alle Hörer.
Hallo, hier ist Manuel Neuer, ich wollte alle Hörer grüßen und wünsche euch viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo, ich bin's, der Hirse, auch bekannt in den zahlreichen deutschen Podcasts unter dem Namen Hirsemann, wrestling-takeover.de.dl, mein eigener Podcast. Und als Podcaster weiß ich natürlich, wie schwer es ist, ein gutes Produkt auf den sozusagen Markt, auf den Podcast-Markt zu bringen. Und da machen die Leute von meinewahreliebe.de, dem Fußball-Podcast Nummer 1, meiner Meinung nach in Deutschland, sehr, sehr gute Arbeit liefern. Ja, schon fast von Woche zu Woche ein sehr, sehr gutes Produkt ab. Sehr informativ und auch mit dem nötigen Humor wird dort zur Sache gegangen. Und ja, nun wünsche ich euch viel Spaß bei der neuesten meinewahreliebe.de Podcast-Ausgabe. Bis dann.
Freunde des gepflegten Jubiläums, die 50. Folge von Meine wahre Liebe, der Fußball-Podcast steht an. Natürlich wieder mit dem Thomas und auch mit dem Felix. Hallo Felix.
Schönen guten Abend, Thomas.
Ja, Felix, Spruch der Woche?
Nachdem es ja letzte Woche Marco Arnautovic war, ist es diese Woche für mich Sami Nasri mit Fick dich selbst und verpiss dich. auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Spanien.
Da waren schon ein paar Kracher dabei, ne? Auch der Blochin mit... Wenn du ein Mann bist, kommst du mit mir vor die Tür und wir klären das wie Männer.
Und er hat ja darauf beharrt. Er hat ja nicht einfach gesagt, okay, du willst nicht, dann halt nicht, sondern er wollte unbedingt.
Komm. Ja, ja, aktuell läuft gerade die Verlängerung von England gegen Italien, 103. Minute. Wir wollten eigentlich nach dem Spiel aufnehmen, aber da jetzt schon fast 23 Uhr ist und wir ja auch einem täglich Brotjob nachgehen, neben den unglaublichen Fettereinnahmen von Meine wahre Liebe, ja. Müssen wir halt jetzt doch langsam mal anfangen. Du hast noch nichts gesehen, oder?
Ich habe gearbeitet bis gerade eben. Also ich bin von einer Viertelstunde heimgekommen, habe pünktlich zur Verlängerung angeschaltet. Von den 90 Minuten habe ich nichts, und zwar wirklich nichts mitbekommen.
Bevor ich es vergesse, übrigens vielen, vielen Dank an den Hirsemann für diesen netten Gruß, den wir natürlich mit Freuden eingespielt haben.
Ja, sehr schön. Vor allem zu so einer besonderen Folge, wie jetzt die 50. Jubiläumsfolge macht, die ist natürlich ganz toll, wenn man da ein paar so schöne Worte vorne dranhängen kann.
Wir haben auch wieder viel Lob bekommen und das freut uns natürlich ungemein und ja, Hirsemann, guter Mann und gern mehr davon. Also auch andere können da gerne mal sich vor ihr Mikrofon, vor einen Laptop setzen, mal zwei, drei Sätze einsprechen, auch gern Kritik, wir nehmen auch gern Kritik an, wüssten zwar jetzt nicht wofür, aber wenn jemand was anders sieht als wir, gern her damit.
Wir spielen alles, was ihr uns schickt.
Wir spielen alles, ja. Die größten Hits der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute.
Beleidigungen, Tiergeräusche.
Alles. Ihr könnt auch einfach mal eure Freundin beim Schnarchen aufnehmen oder sowas. Ja. Ist egal. Auf jeden Fall gebe ich dir jetzt mal kurz so ein Backup zum Italien-England-Spiel.
Okay. Heißt es Backup oder heißt es Update?
Ein Update ist, glaube ich, schon richtig, ja. Hast du eigentlich einen Staubsauger an im Hintergrund? Rauscht ziemlich gewaltig.
Nee, ich habe keinen. Nee, heute habe ich ausgemacht.
Ja, okay. Dann hoffen wir, dass unser Audacity, das ich übrigens allen Auphonic heißt, Auphonic da ein bisschen regelt. Das ist nämlich das Tool, das ich allen Podcastern empfehlen möchte. Das nur am Rande. Jetzt zu England gegen Italien.
Ist das Freeware?
Das ist Freeware, ja.
Dann machen wir da auch gerne Werbung.
Natürlich. Auch gerne mal dann einen Euren hinspenden oder so. Ja, was soll ich dir erzählen? Italien hat losgekriegt wie die Feuerwehr. De Rossi hat aus 30 Meter an den Pfosten gestrahlt. Das war so hallo wach nach 3 Minuten. Dann war es alles ein bisschen ausgeglichener. England kam dann doch ein bisschen mehr ins Spiel. Richtig Chancen hatte aber fast nur Italien. Balotelli war einmal frei durch, hat wieder vergessen Tempo aufzunehmen. Nicht so extrem wie gegen Spanien, aber generell halt hat vergessen dann schnell wieder loszurennen. Er musste bremsen, um den Ball zu stoppen. Das wäre zu schnell gewesen.
Okay.
Überragender Pass von hinten. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gespielt hat. So ein langer Ball auf ihn. Und ansonsten viel Abwehrarbeit, aber doch mit halb offenem Visier so. Also so hast gemerkt, jeder will ein Tor schießen, aber auch auf keinen Fall halt hinten einen Fehler machen. Italien in Summe so ein bisschen besser. Und wenn ich jetzt so das Spiel was den unseren Gegner angeht, analysiere, wäre mir England halt lieber, weil die dann doch eher auf uns passen, weil die waren echt ein bisschen offener hinten, ein bisschen anfälliger und da können wir unser Spiel halt völlig aufziehen. Die können wir kaputt spielen. Okay. Bei Italien habe ich ein bisschen Angst, dass wir da verzweifeln an der Wand hinten.
Ich glaube ja, gegen Deutschland spielen ist so ein bisschen, du musst besonders gut sein in, nicht mal wenn alle hinten stehen, bringst dir gar nichts, du musst einfach nur echt gut sein im Hin- und Herlaufen, im Querverschieben. Mhm. Das hat man gegen Griechenland ganz extrem gesehen, dass wirklich die meisten Chancen sind dadurch entstanden, dass Reus und Özil brutal schnell den Ball quasi Doppelpass und dadurch quer Raum geschaffen haben. Mhm. Und Griechenland den nicht schnell genug wieder zustellen konnte. Und das dadurch haben wir, ich erinnere mich dann an eine, wo der Mesut den Ball dann in die Mitte schieben wollte, flach, wo sie es genauso gemacht haben. Und das ist, glaube ich, echt.
Lass uns aber mal mit Portugal beginnen, dass wir das so ein bisschen chronologisch aufarbeiten können. Portugal, eigentlich klarer Favorit gewesen, aber so klar war es am Ende ja dann doch nicht. Also ich meine, die waren schon besser, aber hat schon ein bisschen gedauert, bis Salman das Tor gefallen ist, oder?
Ja, wir haben ja gesagt, Cristiano-Show. War es ja im Endeffekt dann auch. Tschechien war wie erwartet harmlos. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch an wirklich keine nennenswerte Offensivaktion von denen erinnern.
Die hatten zwei Sololäufe, wo einer gegen fünf durch ist.
Kann es sein, dass sie auch keinen Ball aufs Tor hatten, meine ich, mich erinnern zu können, dass die, glaube ich.
Viele waren es nicht auf jeden Fall. Ich weiß, dass die halt zwei Sololäufe hatten, wo wirklich einer gegen fünf an der Seite durch ist. Einmal der Plaschi, glaube ich, und ich weiß gar nicht, wer das zweite war, der Hübschmann, glaube ich, noch. Und da war halt wirklich nichts. Also Torschüsse hatten sie zwei, Schüsse aufs Tor null.
Ja, also ja, und vollkommen verdient ausgeschieden halt.
Ja, Ronaldo kann halt auch drei machen. Also mein Tipp war ja wirklich 4-0 und 4 Tore Ronaldo. Und wenn es ein bisschen glücklicher läuft, macht er halt 4, ne?
Ja. Ärgerlich, dass ausgerechnet der hochgelobte Gebre Selassie den entscheidenden Fehler macht, ne?
Der jetzt bei Bremen spielt, nächste Saison.
Nächste Saison bei Bremen. Wir waren bei Bremen bis jetzt Rechtsverteidiger. Hatten die nicht ein ganz, war nicht dieser Sokratis immer rechts?
Na, der kann ja auch innen spielen, ne?
Der wird jetzt innen spielen, ne? Wo sie alle weggehen.
Da haben sie ja sonst kaum noch jemand. Ich weiß gar nicht, Naldo, ob der jetzt bleibt.
Prödel?
Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, nee.
Affolter haben sie noch.
Ja, aber es gibt gar nicht so viel zum Spiel zu erzählen eigentlich. Ich meine, Portugal war besser, hat sich ein bisschen zum Tor gequält, aber in Summe halt einfach verdient gewonnen. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, dass Portugal unser Finalgegner sein wird.
Ich habe, wie ich schon sagte, auf der Arbeit Portugal als Europameister getippt.
Da können wir immer noch gespannt sein. Und ich habe halt mit CR7, Cristiano Ronaldo, ein ganz heißes Eisen im Wettfeuer, denn ich habe 30 Öhren auf Torschützenkönig Ronaldo gesetzt bei Bettenwin.
30 Öhren?
30 Öhren. Bei Quote 5.
Okay.
Und die Wette gilt auch, wenn andere auch 3 Tore haben.
Echt?
Ja.
Hast du extra geschaut, bei gleicher Torheit zählt trotzdem?
Ja, man kann auch noch auf den Kroaten von Wolfsburg und den Russen da setzen. Diamantsukic und wie heißt der von Russland, der 3 Tore hat?
Djagoev.
Genau, auf die kann man auch noch setzen. Die haben 41er Quote. Ja. Dann muss Ronaldo ja auch gelten, ne? Gildet.
Die Sache ist halt, ich glaube, dass Ronaldo gegen Spanien ehrlich gesagt nicht so viel holen wird.
Eins macht er.
Ja, beim Standard oder so höchstens. Aber ich glaube nicht, dass er da dieses schnell über außen und in die Mitte ziehen und drauf strahlen, so gut zelebrieren können wird.
Spanien kommen wir ja gleich noch. Also lass uns erstmal die Spiele besprechen, dann auf die Halbfinals kommen und dann das besprechen. Denn da wird ein interessanter Faktor, nämlich Abeloa, zum Tragen kommen.
Okay, und das aber, dass er dann im Finale gegen Jerome nichts macht, da sind wir uns einig, ne?
Ne, überhaupt nicht. Habe ich letzte Woche ja schon gesagt.
Sehen, dass er gegen Jerome keinen Stich macht.
Ja, einmal. Das heißt nicht, dass es zweimal so sein wird. Aber handeln wir das Spiel einfach.
Cristiano-Fanboy hier.
Sag mal. Ja, 150 Euro kriege ich, wenn das funktioniert. Hallo? Der soll gefälligst gegen Spanien 2 machen und gegen uns keins. Dann ist alles okay. Ja,
ich würd 150.000 Euro bezahlen, wenn wir diesen Titel holen.
Den holen wir auch, wenn Ronaldo 2 im Halbfinale macht. Das ist ja egal.
Okay, Portugal, haben wir dann Portugal abgehakt?
Oder also es gibt nicht viel zu sagen zu diesem Spiel, oder? Ich wüsste nichts. Also was mir aufgefallen ist, dass Ronaldo damit schon mit Abstand der beste Spieler ist und dass zum Beispiel ein Nani eigentlich auch von der Spielanlage her nicht viel schlechter ist, aber so viel unnötig macht, der geht immer noch so unnötig in so einen Zweikampf, weißt du, wenn du so im Mittelfeld so die Bälle so hin und her spielst, dass du halt Ballbesitz hast und dir Räume schaffst.
Und der muss nochmal einen Haken an einem Ball.
Muss immer noch einen Haken machen. Das ist so unnötig. Das ist generell so ein bisschen das portugiesische Problem, dass wir halt einen Ball einfach schöner, schneller, besser spielen als die Portugiesen.
Ja, gut, wir haben ja auch viel Unnötiges fabriziert, ne? Wo man eigentlich auch mal hätte schießen können, und dann aber irgendwie noch einen Haken und noch einen Pass und nochmal abgelegt haben.
Ja, ich muss erstmal eine Bresche schlagen für das Public Viewing in Frankfurt, wo ich war im Stadion. Sagt man eine Bresche schlagen?
Sagt eine Lanze brechen.
Eine Lanze brechen, in die Bresche springen, man weiß es nicht. Es war gut.
In die Lanze springen, ja. Sehr
gut. Es war gut. Also, ich war ja von München viel Kummer gewohnt. Und es hat mich dann doch ein bisschen entschädigt dort, weil ich auch das Glück hatte, in so einer Ecke zu sitzen mit wirklich sehr vielen Fußballfans, so richtig Fußballfans, wo man halt einfach auch mal während dem Spiel so anfängt und diskutiert über was oder so, weißt du?
Ja, ja, da hat's wirklich, die Sache ist ja, gegen die Stimmung beim Public Viewing sagen wir auch gar nichts.
Nee,
dass,
nee.
Dass da die Party geht, wenn Deutschland gewinnt, steht ja außer Frage quasi.
Es sind diese Leute halt, ne?
Es sind die Leute, aber wenn du sagst, du hast da mit Leuten gesessen und die waren cool drauf, dann freut mich das für dich.
Also zwei kleine Schwenke. Lustigerweise waren wir auf so einem, also wir waren am Oberrang gesessen und vorne uns war so ein Gitter, das ist so einen Meter hoch, wo man sich schön drauflehnen konnte, erste Reihe quasi, und direkt darunter war der Durchgang. Und da war immer mal wieder einer kurz gestanden und die waren auch nicht wirklich im Weg, aber dann kam irgendwann in der 80. ein Vollgesoffener mit einer Tiroler Mütze auf, einer Deutschland-Tiroler Mütze. Die halt ungefähr dann ihn 2,20 hat groß werden lassen.
Und er war genau vor dir
gestanden. War genau vor mir gestanden. Und nach 2 Minuten bin ich und rufen und geh mal weg. Und also er war vor 8 Leuten eigentlich gestanden. Und nach 2 Minuten rufen und sonstigen habe ich mich nach vorne gelehnt über das Gitter, habe ihn am Trikot mehrfach gezogen, hat nicht reagiert. Und habe ich ihm einfach den Hut abgesetzt. Und er hat weiterhin nicht reagiert. Und der Hut ist jetzt im Besitz eines kleinen Kindes, dem wir diesen Hut geschenkt haben.
Das ist nicht dein Ernst. Großartig.
Ja, der Typ neben mir sah aus wie Thomas Müller. Der hat sich beömmelt ohne Ende und er hat dann dem Kind hinter uns dann diesen Hut geschenkt.
Großartig.
Ja, und das Schlimme ist, dass vorne halt, der Typ hat es halt nicht gemerkt. Also der ist auch nach dem Spiel gegangen und hat es nicht gemerkt gehabt.
Dass ein Tiroler Hut.
Und geil. Was auch lustig war, man konnte von oben halt komplett das Spielfeld überblicken. Wir waren quasi auf Höhe der Mittellinie und das war, die Leinwand war auch auf Höhe der Mittellinie. Und da sah man dann, dass ich in der, es muss so vor dem 2-1 gewesen sein, also so, keine Ahnung, 55 so rum, gab es eine Schlägerei mit 2 Leuten, wo dann irgendwie die Gruppe von beiden Leuten dazu kam, so schlichten wollte und so. Security kam halt dazu, hat einen riesen Aufriss gemacht, auch berechtigt, wenn es knallt, ist ja okay. Und da haben die den einen Typ dann irgendwie rausgeschafft und mit dem anderen ewig diskutiert. Und als sie ihn dann draußen hatten, kam er wieder reingerannt. Und dann, es war so Slapstick-mäßig, weil die waren alle etwas kräftiger, also die Securities und der Typ. Und die haben dann versucht, ihn zu fangen und sind auf dem Rasen ausgerutscht und
hingefallen
und das war sehr Comedy-like. Und das hat er halt 3-mal gemacht.
Man hätte dazu quasi Entry of the Gladiators spielen können.
Sowas zum Beispiel, ja. Also es war ja.
Okay. Also sehr schön. Ich sehe, du hattest Spaß quasi.
Ich hatte Spaß, ja. Was gibt's sonst zu sagen zu diesem Spiel? Wir müssen das Ding eigentlich 6-0 gewinnen, finde ich.
Man muss jetzt aber sagen, dass auch wenn wir dieses 4-2 täuscht, finde ich sogar noch in der, wie du schon sagtest, ich finde 5-0, 6-0, 7-0. Wir hatten ja Chancen teilweise unfassbar. Also ich bin ja schier ausgerastet zwischendurch. Und die Griechen haben, also ich erinnere mich an einen Schuss in der ersten Halbzeit, den der Neuer gehalten hat. Und ansonsten.
Der wäre vorbeigegangen.
Und ansonsten muss ich jetzt mal, so schlecht das Gegentor auch verteidigt ist, das erste, ist es für mich ein Foul, weil Samaras Boateng zieht.
Ja, sehe ich auch so.
Und der Elfmeter, ja, ich denke, das ist jetzt keiner, wo man sagen kann, ist niemals Elfer. Aber ich denke auch, dass bei 0-0 der Schiedsrichter in der 90. so einen Elfmeter nicht mehr gibt.
Das war ein Mitleidselfmeter.
Das wollte ich jetzt, habe ich jetzt ein bisschen durch die Blumen gesagt. Im Endeffekt war es so.
Das ist so ein typisches Ding, so, ja, ändert ja nichts mehr und kommt, bevor die sich jetzt aufregen,
ja,
gibt man denen halt auch den Elfer.
Genau, habe ich die leichteste Entscheidung und gut ist.
Also, weil, wo soll die Hand hin? Also, abschneiden kann er sich halt nicht, ne?
Ja, die Sache ist ja, er springt ja auch rein, dreht sich dabei und ist im Endeffekt mit dem Rücken zum Ball und sieht den Ball nicht kommen.
Nee, er kann nichts machen, also von daher. Aber lieber so eine Aktion im Viertelfinale gegen die Griechen bei 4-1 als im Finale halt oder so, ne?
Also ich sage nicht, dass es keiner ist, muss man jetzt aber sagen. Den kann man schon
kriegen. Ja, aber das ist wirklich, also man muss es wirklich halt nicht machen, einfach. Ja.
Ja, und ansonsten offensiv, wir hatten eine lange Debatte, wir haben ja mit so ein paar Stammtischphilosophen eine Gruppe bei WhatsApp. Mhm. Du und ich, da hatten wir eine lange Debatte über die Leistung von Marco Reus. Ich bin ja der Meinung, dass er zusammen mit Özil der beste Mann auf dem Platz war.
Ja, ich finde das ein bisschen zu viel Lob für den Reus. Meine Meinung ist halt die, dass du gegen Griechenland halt so offensiv stehen kannst und nach hinten halt nichts machen musst auf den Außen, dass es halt auch leicht ist, gut auszusehen. Dass der gut gespielt hat, stelle ich nicht in Frage. Aber dass das nicht eine Leistung war, die jetzt dazu führt, dass er drinbleiben muss, finde ich halt trotzdem. Weil wir hatten halt in der Vorrunde drei Gegner, wo du wesentlich mehr nach hinten machen musstest. Und es ist klar, dass du dann nach vorne nicht so gut aussiehst einfach.
Und warum hat Müller da nicht so gut ausgesehen, als er drin war?
Weil wir am Schluss ja nicht mehr so auf Tor gespielt haben, als der reinkam, stand es halt 3-1 oder 4-1 sogar schon. Da haben wir ja, was willst du da machen? Also da hatten wir ja fast keine Offensivaktion mehr. Das war ja dann nur so, wir spielen es jetzt runter.
Also ich sehe das Ganze so, dass ich finde, Reus war, vor allem in der ersten Halbzeit, ist ja alles über den und Mesut gelaufen, wirklich alles. Die haben Doppelpässe gespielt, die haben sich gegenseitig freigespielt. Was der Löcher gerissen hat, da, ich weiß nicht, links hinten, glaube ich, Zavellas gespielt bei den Griechen. Der hat ja jeden Ball, den er gekriegt hat, da ist irgendwas Gefährliches draus gemacht. Dann macht er noch dieses ziemlich übertriebene, aber zugegebenermaßen...
Tor für Italien. Abseits.
Abseits. Ich glaube, wenn er den gerade durchlässt...
Nee, der geht nicht rein.
Nee, aber dann steht hinter dem Balotelli nicht im
Abseits. Mehr im Abseits. Werden wir gleich sehen.
Ja, wir werden es gleich auflösen. Das Witzige ist ja, wir rätseln jetzt hier über ein Spiel, dass das, wenn unsere Hörer diese Datei hören,
ja,
schon ein Tag alt ist.
Das ist lustig, ne?
So, jetzt abwarten.
Ja, Balotelli nicht im Abseits?
Balotelli nicht im Abseits?
Er kommt da nicht hin, richtig, glaube ich.
Ich glaube, Balotelli wäre hinten dran.
Nein, ist ja egal. Hat zwei Mann vorne dran, der sieht den Ball, glaube ich, zu spät. Egal, ja, du Reus noch, du warst bei Reus.
Genau, über den ist ziemlich jede Offensivaktion gelaufen, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten macht er dieses überragende Tor. War für mich eine sehr, sehr gute Leistung. Und Özil auch. Özil zwei Tore direkt vorbereitet, beim dritten, beim einem spielt er den Pass auf Klose, den der Reus dann abstaubt. Also Mesut und Reus mit Abstand die besten Spieler auf dem Platz.
Ja, wobei ich halt immer noch sage, dass es halt das, was die da gespielt haben gegen Italien oder England, gegen England vielleicht schon eher, aber gegen Italien nicht spielen kannst halt, weil die ganz anders stehen, ganz anders spielen. Das habe ich ja letzte Folge schon gesagt mit Mesut, wo du gesagt hast, dem sein Spiel kommt noch, ja, gegen Griechenland, weil die halt einfach auch der schlechteste Gegner waren, den wir bis jetzt hatten halt. Ne?
Mesut ist jetzt halt auch mal in Form, weißt du?
Ja, ich hoffe
es. Ja, also, und Reus, ja, so. Wie gesagt, es ist schon. Ich glaube halt auch, dass Schürrle, glaube ich, wird wieder draußen sein für Poldi. Mhm. Auch weil Poldi so einer ist, der auch in einem wichtigen Spiel einfach gern mal einen macht. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Reus auch gegen England-Italien den Vorzug bekommt.
Schürrle war so ein bisschen der Spiegelrobben, ne?
Ja, das ist ja seine Qualität auch ein bisschen. Das sieht man, also bei Leverkusen hat man es jetzt leider nicht mehr so oft gesehen, letzte Saison. Davor bei Mainz war das ja sein Ding. In die Mitte ziehen und dann Schlauch ins lange Eck. Ja. Hat ja auch zwei, drei gute Schüsse gehabt, muss man auch sagen.
Einmal Pech abgefälscht, ne? Torwart
abgefälscht,
noch Torwart dran.
Kurz knapp am Außennetz geschlüpft und so. Ich fand Schürrle auch gut eigentlich. Also nicht mal okay, sondern ich fand ihn auch gut. Hat ein paar dumme Fehlpässe gespielt. Mhm. Auch den Ball verloren, glaube ich, vor dem ersten Tor. Und halt nicht so stark wie Reus, aber ansonsten war das auch, fällt der ein bisschen ab, wenn man sieht, was der Reus auf der anderen Seite gemacht hat, aber alles in allem fand ich jeden gut. Kedira fand ich überragend, muss ich auch noch mit Reus Fall. Und Schweini fand ich halt schlecht einfach, muss ich auch, also nicht sondern ich fand den schlecht. Mm. Der hat sich teilweise im Spielaufbau, wo er echt so Zeit hat, und dann braucht er 4-5 Sekunden, bis er sich umgedreht hat und den Ball zum Innenverteidiger zurückspielt, hat Bälle verloren, wo er gut attackiert wurde und den Ball nicht losgewonnen ist und hat Fehlpässe nach hinten gespielt. Mega ungewohnt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also
bei Schweini ist halt auch das Krasse, dass er so ein bisschen mit Kedira die Rolle getauscht hat. Kedira war ja so der Putzer für ihn eigentlich.
Ja.
Und jetzt ist halt Schweini der Putzer für Kedira ein bisschen geworden. Und bei Schweini ist halt auch so, wenn der drei Fehlpässe in einem Spiel spielt, dann ist er halt schlecht, ne?
Nee, es ist, Fehlpass nach vorne oder so kann immer passieren, weißt du, dass man irgendwie einen Ball in die Gasse spielen will und der wird dann abgefangen oder so. Das wär, aber die Art, wie er, das waren nicht nur Fehlpässe, das waren halt auch echt direkte Ballverluste, wo er im Spielaufbau den Ball einfach nicht los wird und dann so mit dem Gesicht schon nach hinten steht und sich den Ball abnehmen lässt.
Ja, das
dann
stimmt.
Einfach seinen Körper nicht richtig zwischen Ball und Gegner gebracht hat dann auch und so leichtfertig immer und irgendwie Schweini ist so ein bisschen wie Spanien, da fehlen die letzten paar Prozent, habe ich einfach
schon gesagt. Ja, das stimmt schon, aber was willst du machen? Also willst du jetzt einen Groß spielen lassen oder so? Was hast du für Optionen auf der 6, ne?
Ich glaube schon immer noch, dass 95% Schweini ist immer noch das Beste, was wir haben auf der Position.
Genau.
Davon, da zweifle ich nicht dran.
Zumal ich immer noch dran glaube, dass er ein großes Spiel im Halbfinale, im Finale machen kann.
Dass er das kann? Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, wo 11 Spieler jedes Spiel ein großes Spiel machen können.
Ja, ja, ich meine nur, dass das Schweini ist bei 95%, dass er dann auch auf 100 gehen kann. Du hast ja im Champions-League-Finale gesehen, auch wenn er den Elfmeter verschießt, das ist ja eine ganz andere Geschichte, dass er 120 Minuten, obwohl er angeschlagen ist, ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ne?
Ich glaube übrigens, um einmal ganz kurz, ich möchte es nur ansagen, bevor es weit ist, wenn dieses Spiel gleich, sollte es gleich ins Elfmeterschießen gehen, wird England gewinnen.
Ja, weil England ist jetzt so ein bisschen die neue Elfmetermacht, ne?
Nee, gar nicht, aber es ist einfach so ein, jede Serie reißt einmal, außer die deutsche Pflichtspiele in Folge gewonnen Serie, aber auch diese Elfmeterschießen-Serie reißt. Ist vorbei.
Die aber Italien ist halt schon immer sehr abgewichst bei Elfmeterschießen.
Ne? Italien ist seit 2006, wo sie ja im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen im Finale, das erfolgreichste Team nach Elfmeterschießen.
Ja, also besser, wie die auch also immer Elfmeterschießen halt, ne? Also da schießt ja jeder einfach mal in den Winkel, so. Die schießen alle in den Winkel. Die können es halt auch, ne?
Ja, ich habe vorhin mal meine Freundin, die so ein bisschen so, ja, sie ist kein Fan, sie ist so ein bisschen interessiert, sie verfolgt auch ein bisschen die Bundesliga, aber nicht in so einem Ausmaß, meinte vorhin zu mir, warum kann man das denn nicht trainieren? Und ich glaube halt auch, dieses Elfmeter-Üben vom K.O.-Spiel halte ich für sinnlos.
Ja.
Weil jeder, der mal selbst da sich den Ball auf den Punkt gelegt hat, weiß, dass ein Elfmeter einfach eine reine Sache von Nerven ist.
Natürlich.
Klar musst du die spielerische Fähigkeit haben, einen ganz guten Torschuss zu favorisieren.
Ja, aber wer bei der MS hatte ja halt auch, ne?
Richtig, aber im Endeffekt ist es eine reine Nervensache und so einfach.
Ich meine, das ist wie wenn du jetzt übst, ich sag mal, du hast so einen Schwebebalken, der ist einen Meter hoch oder so, du weißt ja, so ein Holzteil, einfach nur so 10 cm breit. Wenn das Ding 10 Meter beim Boden ist, kannst du da drüber balancieren ohne Probleme. Aber leg's mal zwischen zwei Hochhäuser, ne? Da kannst du so viel in 1 Meter Höhe üben, wie du willst. Wenn du es zwischen zwei Hochhäuser legst, dann wirst du wahrscheinlich runterfallen. Also du hast halt Nerven wie Drahtseile.
Oder bau mal ein Kartenhaus irgendwie um 100.000 Euro vor einer Million Menschen.
Ja, ja, es ist.
Also, so kann man es ungefähr vergleichen. Es ist einfach eine Nervensache. Ich selbst habe mal einen sehr wichtigen verschossen. Ich kenne mich da aus.
Ortsmeisterschaften Schneeberg, oder?
Ortsmeisterschaften Schneeberg, Halbfinale gegen den FCKW, links drüber. Und nachdem ich vorher im Kreis zu allen Leuten gesagt habe, Leute, schießt ganz sicher flach links unten, der Typ springt immer nach rechts, habe ich ihn selbst links drüber, wie eins Uli Hoeneß.
Du hast, glaube ich, immer noch den Eigentorrekord hältst du auch noch, glaube ich, oder?
Ich glaube, ich habe an drei Ortsmeisterschaften in Folge immer ein Eigentor gemacht, immer mindestens im Halbfinale.
Amtlich. Ja, zu unserem Spiel. Das große Ding war ja eigentlich auch nur, dass wir nicht die ersten 8 Chancen genutzt haben in der ersten Viertelstunde.
Ich sag ja, da waren Dinger dabei. Hier Reus erinnere ich mich an 2 krasse Chancen. Das Ding von Mesut natürlich, den Reus da querlegt.
Klose kommt einen Schritt zu spät einmal.
Nee, Klose macht ihn, glaube ich, und muss einfach wegbleiben für Schürrle. Weil Schürrle kommt aus dem Nicht-Abseits-Klose, kommt aus dem Abseits-Klose, schiebt ihn rein und deswegen Abseits.
Nee, ich meine diesen Schrägpass von Reus,
wo Klose Schrägstrich-Torschuss
einen Schritt zu spät kommt und sonst reingrätscht.
Wir haben die schon hergespielt. Wir haben ja gesagt, das ist die Abfiedelmannschaft und das hat sich auch bewahrheitet.
Wobei ich auch sagen muss, bei den Kontern von den Griechen, die hatten vielleicht 3-4 Stück, aber da habe ich weder Schürrle noch Reus hinten gesehen. Das meine ich halt damit.
Man muss auch sagen, dass die Griechen, ist mir auch aufgefallen, wenn die einen Konter hatten, haben die mit wirklich jedes Mal, und zwar an der Hand abgezählt, 2 Spielern gekontert und nicht mehr.
Ja, man muss aber auch sagen, dass dieser Samaras eigentlich schon in der 15. Gelb-Rot kriegen muss. Ne?
Er muss halt, finde ich, für das Foul an Kedira schon dunkelgelb sehen.
Ja, er hat 3 dunkelgelbe Fouls gemacht in der ersten Viertelstunde.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann, als er endlich gelb hatte, hat er aufgehört damit und dann macht er halt noch ein Tor.
Gigi Buffon jetzt nochmal auf dem Klo oder was übrigens, weil er gerade aus dem Kabinentrakt rauskommt.
Du, ich habe auch keine Kamera da jetzt in Liv in der Kabine.
Ist es in Liv?
Ich glaube.
Ja?
Ja. Okay. Man weiß es nicht. Also, was der jetzt da gemacht hat, ob der jetzt nochmal frische Handschuhe geholt hat oder irgendwas. Hm. Man weiß es nicht. Ja, was will man noch groß erzählen? Es ist halt auch kein Griechenland ist halt auch leider kein Maßstab, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich meine, die Tschechen waren auch kein Maßstab für Portugal in Summe und wir haben wesentlich souveräner gewonnen halt. Ne?
Sehe ich auch so richtig. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind nach wie vor die beste Mannschaft im Turnier.
Mhm.
Auch was ich habe Spanien nur phasenweise gesehen, weil ich da nebenbei gearbeitet habe. Auch was ich da so gesehen habe, hat mich auch nicht so überzeugt. Irgendwie, ja, ich bin immer noch, wie ich schon von Anfang an gesagt habe, ich bin der Meinung, wir sind die beste Mannschaft im Turnier und wir können uns nur selbst schlagen. Selbst den Weg zum Titel verbauen.
Nur ein paar Zahlen. 70% Ballbesitz.
Ja.
829 zu 338 Ballkontakte. 600 Pässe zu 112 Pässe. Dabei aber 51 zu 38 Fehlpässe nur. Passquote 92,3%. Griechenland 73,6. 26 zu 10 Torschüsse. Das sind jetzt nur so ein paar Zahlen. 10 zu 1 Ecken. 14 zu 3 Flanken. Also, ja.
Ja, ich sage ja, wie gesagt, es war eine klare Geschichte und ich denke, ja, Mesut mal wieder Man of the Match. Dieses Mal, ja, kann man vertreten, die Entscheidung.
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Wollen wir über Spanien sprechen?
Ja, wie gesagt, habe ich nur nebenbei so ausdrucksweise gesehen. Das erste Tor habe ich gesehen. Ist für mich stümperhaftes Abwehrverhalten. Und dieser Jordi Alba kann halt einfach spazieren gehen da auf der rechten Abwehrseite. Ne? Also.
Das war ganz interessant. Spanien hat ja mit Abeloa auf rechts halt einen Rechtsverteidiger gehabt, der eigentlich das als Schwachstelle ausgemacht wurde von Frankreich. Und die haben dann wirklich komplett so rechts alles zugestellt und Abeloa außen einfach stehen lassen. Und dann kamen immer die langen Bälle auf rechts und Abeloa hat halt eine mittelmäßige Flanke draus gemacht oder hat halt wieder zurückgespielt und es kam halt nichts bei rum. Und dann haben die sich wirklich das erste Mal bei links durchgespielt. Zack, Tor. Und da war halt dann auch wieder die ganze rechte Seite frei. Von rechts hinten kam ja dann Xabi Alonso.
Ja.
Und machten halt rein.
Punkt. Finde ich übrigens auch, selbst als diese Flanke schon unterwegs war, man hat es aus einer Hintertorperspektive sehr schön gesehen, der Torwart und ich weiß nicht, welcher Abwehrspieler, ich glaube, auf jeden Fall ein Abwehrspieler war ja noch mit dabei, ne?
Stehen sich gegenseitig im Weg, ne?
So nee, ein bisschen. Stehen auf einer Linie. Was ja komplett falsch ist in dem Moment.
Ja, ja, ja.
Muss ja möglichst viel Fläche abdecken, weißt du? Da muss einfach, ich gebe die Schuld dem Torwart, weil der Spieler steht vorne dran, aber der Torwart muss eigentlich sehen, welche Ecke der Spieler abdeckt und muss selbst in der anderen stehen.
Gabrami stand da vorne dran, oder Clichy, ich weiß gar nicht mehr genau.
Clichy, glaube ich, 22, glaube ich, Clichy. Auf jeden Fall muss der Torwart sehen, welche Ecke der Abwehrspieler abdeckt. Ja.
Ich muss dich kurz unterbrechen, Felix, machen jetzt Live-Tipp, Elfmeterschießen. Balotelli fängt an, ich sage, er verschießt.
Ich sag rechts unten vom Schützen aus, nachdem er hart verladen hat.
Über. Oh, der war gut geschossen. Oh. 1-0 für Italien. Das kommentieren wir jetzt mal live, oder?
Richtig exzentrischer Jubel für Balotelli-Verhältnisse auch.
Ja, ich habe gehofft, dass er gelb kriegt beim Jubel. Einer ist gesperrt, ich weiß gar nicht wer.
Maggio.
Ah ja, genau.
So, jetzt erster Schütze für England,
Steve Gerrard. Ja.
Ist jetzt vollkommen egal, wie er heißt. Wir diskutieren jetzt mal nett aus. Ja.
Gerard.
Wenn man Steve Gerrard kennt, müsste man jetzt eigentlich sagen, dass er sich den Ball an die Mittellinie legt und reinschießt. Ja. Ich sag trotzdem links oben vom Schützen aus.
Muss ich zustimmen. Ist das so ein typischer Gerrard, so links hoch reingestrahlt. Er guckt doch die ganze Zeit schon links hin.
Ja. Oder das ist wie im Kindergarten, wo du die ganze Zeit links guckst.
Zack, flach sogar.
Flach, aber der ist da noch hoch, das zählt als hoch.
Ja, hinten hochgesprungen. Wer schießt denn jetzt noch? Das ist die nächste Frage.
Bei Italien bestimmt noch Pirlo.
Mhm.
Bei England bestimmt noch Rooney.
Mhm.
Und dann ja immer ein paar Verrückte. Also schießt ja immer ein oder zwei
so
mit den
Neuer, so wie Neuer und so. Ne?
So wie Neuer. Ich kann mal bei Italien, weiß ich nicht, wer da noch. De Rossi ist ja raus.
Ja. Übrigens auch massiver Fehler vorhin. Ich sage, er schießt in die Mitte. Jetzt hier der.
Montolivo. Mhm. Montolivo? Deutsche Mutter hat er, ne?
Ja. Vorbei. Steffen Simon hat vorhin erzählt, dass De Rossi einen langen Ärmel anhat auf einer Seite, weil er auf dieser Seite ein Teletubby-Tattoo hat.
Ja, ich hab's gesehen.
Der Gag ist ja, der hat's auf der anderen Seite.
Hat er echt?
Ja.
Warum hat er dann den langen Ärmel?
Weiß keiner. Also es ist einfach, was Steffen Simon erzählt, ist einfach Mist gewesen.
Aber könnte man das denn nicht einfach mal fragen?
Ja, könnte man, aber dann wäre man ja nicht Steffen Simon. Da wird man ja vernünftig journalistische Arbeit leisten. Rooney jetzt.
Rooney! Wen haben die noch am Platz? Ich glaube, Andy
Carroll ist noch. Carroll ist noch. Terry ist noch.
Terry hat halt mal den wichtigsten Elfmeter seines Lebens hat halt verschossen. Ne? Also ich weiß Champions nicht, ob der
Finale. Aber da muss doch. Ah, er kann der Walcott kann auch noch schießen.
Walcott ist, ich glaube, Henderson wird noch schießen, der ist noch frisch.
Weil du gerade die Reihe gesehen hast, wie sie standen.
Richtig. Richtig, aber dennoch kann ich ja. Ist es jetzt eigentlich unterhaltsam für den Hörer, wenn wir ein Elfmeterschießen kommentieren?
Ja, ist es. Oh, Ronny ist stark.
Stark.
Ist es. Das machen wir jetzt einfach so.
Einfach nur um unsere Gedanken zu dem Elfmeterschießen.
Ich kann dir jetzt eh nichts Vernünftiges zu Spanien gegen Frankreich sagen.
Wir müssen uns halt konzentrieren, das ist schon wahr, ja. 2-1 für England nach 2 Schützen.
Ja. England ist so ein bisschen die neue Elfmetermacht.
Die haben noch kein Elfmeterschießen gewonnen, Thomas.
Ja, bei Chelsea, damit hat alles angefangen.
Ja, wie viele Engländer haben denn bei Chelsea geschossen?
Darum geht's nicht, es ist eine englische Mannschaft.
Ah ja, gut.
Joe Hart sieht übrigens aus wie Ken von Barbie.
Joe Hart habe ich bei der EM-Kommune. Ich glaube, wenn er einen hält, macht er eine 1 und die zählt ja dann doppelt. Ne?
Also. Pelo. Pelo jetzt.
Pelo halt.
Typischer Links-Oben-Elfer.
Das ist der typischste Links-Oben-Elfer überhaupt.
Oh.
Fick dich doch.
In die Mitte gelupft. Hübsch.
Ja. Um Sami Nasri zu sehen, fick dich selbst.
Bei 1-2 sowas zu machen, ist auch eher so mutig.
Krass. Vor allem wie flach halt auch. Ja. Wie hart halt einfach nur volles Brett in die Ecke springt.
Weil er denkt, er geht links oben halt. Mann. So, jetzt.
Sowas kann halt auch ganz im Ernst ein Zeichen sein. Wer ist denn das? Ashley Young. Ashley Young rechts oben.
Ashley Young drüber. Der sieht nervös aus. Oh, der sieht sehr nervös aus. Oh, Latte. Was ein Strahl.
Aber beide so halbrecht gehabt, ne? Würde ich sagen.
Ja. Der sah aber sehr nervös aus schon vorher. Oh, die Eule ist auch ein bisschen aufgekratzt.
Übrigens in Kiew.
Kiew, ja. Ich habe nur in I und V gesehen vorhin mal.
Wow. Lecker.
Der Ball springt halt auf der Mittellinie das erste Mal wieder auf. An der Mittellinie das erste Mal wieder auf, glaube ich.
Wahnsinn.
Ja, und jetzt?
Ja, ich weiß nicht. 3 Schützen.
Psychologischer Vorteil.
Nocerino kommt. Ich möchte halt gerade einfach, ganz im Ernst, ich stelle mir gerade vor, was wir im Halbfinale diese Situation haben, das überlebe ich ja nicht.
Ja, du,
warum reißt der Haar die Fresse so auf?
Weil das kann, weil er den hält. Oh, wieder. Links unten ist auch also die Ecke, wo gehalten wird, ne? Ja, wo nicht gehalten wird. Wie im Champions League-Finale schon. Hat sich auch ein bisschen gewandelt, denn damals, als Bayern gegen Valencia gewonnen hat, 2001, hat Kahn fast alle da drüben gehalten.
Ja, einen hat er so halb in der Mitte gehalten, ne?
Und die anderen hat er unten gehalten. Und in der Champions League und generell werden viele rechts unten gehalten mittlerweile. Weil übrigens der Griechen-Elfer war der erste im Turnier, der drin war. Also es war erst der zweite im Turnier, der gegeben wurde.
Und der erste war auch ein Griechen-Elfer.
Richtig. Geschenke, alles Geschenke.
Meine Freundin schreibt mir gerade eine SMS, wir sind in verschiedenen Räumen. Sie schreibt mir, scheiße, wie spannend. Ja.
So.
Die Schwierigkeit am Kommentieren ist ja, nicht aufzuhören zu reden.
Oh, das ist doch egal.
Ashley Young.
Oh, lieber. Wie schlecht war der geschossen. Übrigens rechts unten, ne?
Stimmt, ja.
Die Robbenseite.
Wenn ich richtig rechne,
mit muss ich Italien jetzt treffen und es weiter. Halt
treffen und es weiter.
Ich hätte schon gern England gehabt, weil wir die besser gespielt hätten.
Oh je, da wird die Presse hat so wieder ihren Spaß mit den Elfmeter-Deppen.
Oh je, ja.
Ist aber auch einfach gut von Buffon, muss man jetzt auch mal sagen.
Naja, also, der ist aber auch nicht stark geschossen, ne?
Joe Hart mit dieser Zungennummer, ich weiß nicht. Das
der luften drauf wieder in die Mitte jetzt, Achtung.
Der strahlt rein.
Ja, wieder links unten. Man könnte halt auch einfach mal, wenn 4 links unten schießen, auch mal links unten hinspringen, ne?
Ja, Italien ist im Halbfinale.
Ja, damit können wir jetzt noch ein bisschen über Frankreich sprechen, gegen Spanien. Also Fakt ist einfach, dass Spanien nicht wirklich gut war, aber auch nicht wirklich gut sein musste, weil Frankreich einfach nichts auf die Kette gebracht hat. Ribéry war sehr gut, Benzema war okay.
Okay, ja, sehe ich auch.
Es war mittelmäßig. Also dann war wirklich ein Riesenabfall. Malouda für mich so schlecht, wie ich den noch nie gesehen habe. Also wirklich richtig schlecht. Bälle verloren, Zweikämpfe verloren, ohne Ende. Also alles, wofür er da ist, wirklich schlecht gespielt eigentlich. Und ja, du kannst halt gegen so eine spanische Mannschaft auch nur was machen, wenn du wirklich 4, 5 Mann hast, die offensiv was bringen halt. Ne? Und die hatten halt mit Ribéry allein, hat er mal 3 genesten, hat eine Flanke reingebracht. Die, ich weiß gar nicht, wer reinköpfen könnte, hätte können, aber ja, das war einfach zu wenig. Spanien, typisches 1-0-Sieg-Ding eigentlich, kriegt halt noch den Elfmeter, aber das ist, ich, man kann halt über Spanien so schlecht was sagen, weil die gewinnen halt auch jetzt immer ihre K.O.-Spiele 1-0.
Ach, 1-0 oder 2. Es ist halt, ich, aber wie gesagt, bei Spanien ist es weiterhin so, es bleibt so, bei Spanien fehlen die letzten Prozent, da ist immer noch, ja, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, das ist auch ein bisschen, ich habe mal drauf geachtet, es ist wirklich so, Xavi braucht einfach länger, um den Ball anzunehmen und weiterzuspielen, und diese ganze Geschwindigkeit kommt da nicht mehr so rein in das Spiel.
Der ist alt geworden, ne?
Ja, ja, aber nicht nur er, auch so das ganze Mittelfeld, auch ich finde, Busquets ist nicht mehr so, wie er mal war. Mit Alonso wird das Spiel ja auch nicht gerade schneller, der ist jetzt auch nicht gerade für seine, es ist so ein...
Wer übrigens mächtig Lärm gemacht hat, war Pedro. Pedro kam rein für David Silva und hat brutal Lärm gemacht nochmal.
Da verstehe ich auch nicht, dass der spielt, der war ja in der Weltmeister 11 Stammspieler, ne?
Pedro.
Ja.
Ja, Silva ist halt jetzt bei Man City, weißt du, das ist auch wieder so ein...
Silva ist halt auch gut, muss man sagen, also so ein Wendiger, das stimmt schon. Aber und Spanien auch wieder ohne Stürmer gespielt, ne?
Nee, ja, Fabregas halt, ne?
Ja, aber gut, das ist ja...
Er war halt nominell Spitze. Und Torres dann halt auch, der, aber das ist... Eigentlich ist das komisch, also ich weiß nicht, man muss halt einfach gespannt sein, wenn die jetzt wirklich im Finale gegen uns kommen sollten. Also ich glaube, Portugal ist offensiv, wenn Nani einen guten Tag hat, Ronaldo wird einen guten Tag haben.
Entschuldigung?
Ja, kein Problem. Offensiv gut genug, um Spanien zu packen. Das glaube ich.
Ich sage auch, also ich würde mich auch, ich glaube halt, wenn wir nochmal gegen Portugal spielen, schlagen wir die auch nochmal. Ich glaube, Portugal hat gegen uns sehr, sehr vieles richtig gemacht im Gruppenspiel. Und wir hatten im Gruppenspiel echt noch Steigerungspotenzial. Und nach, so wie sich es in so einem Turnier entwickelt, glaube ich, dass das gut wäre für uns.
Ja, eigentlich will man ja Spanien, ne? So. Aber man will halt auch Spanien und gewinnen. Also ich will nicht schon wieder gegen Spanien verlieren, einfach halt.
Nee, das würde ich auch nicht
verkraften. Ich habe heute auch, Palle hat eine SMS geschrieben in unsere MWL-WhatsApp-Ding, oder ich weiß gar nicht wohin, dass er will Italien und Spanien haben, wegen Rachegelüste und so.
Ja, ich eigentlich auch.
Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo mir es alle egal ist, gegen wen wir spielen. Wir können auch gerne gegen Mazedonien und Usbekistan spielen, wenn wir danach Europameister sind.
Sorry, ich will diesen Pokal.
Ich will mal wieder einen Pokal da hinten haben. Jetzt hast du mich angesteckt, ich muss auch niesen. Ja. Unglaublich.
Ey, Pokal.
Ey, Pokal.
Ja. Nee, das sehe ich auch ganz genau. Das ist mir auch vollkommen, also auch spielerisch, wenn ich mir das jetzt so angucke, in der Verlängerung, die ich jetzt gesehen habe, war das sicher, waren die nicht mehr so fit und so, aber auch spielerisch irgendwie diese Schnelligkeit und dieses Direktpass spielen und Überraschungsmomente kreieren und Löcher reißen und so und da dann reinstechen, da sind wir einfach gut. Das hat einfach geklappt und im Endeffekt wird Italien, klar, wenn die offensiv mehr zu bieten haben als Griechenland, aber defensiv sind die sind auch nur zu 11 hinten, weißt du, höchstens.
Ja.
Und ob die jetzt so schnell viel schneller Löcher stoppen können, es kommt ja auch einfach drauf an, manchmal kannst du ja gut verteidigen, das bringt ja nichts, wenn Deutschland die Löcher schneller reißt, als Italien sie zumachen kann, dann weißt du, wie ich also.
Ja,
ich glaube auch jetzt, wo es feststeht, ich mache mir da gar keine Sorgen.
Es könnte ein bisschen wie 2006 so ein Spiel werden, mit mehr Chancen für uns und vielleicht auch dem glücklicheren Ende für uns, aber in Summe wird es, ich glaube, dass das erste Tor das Spiel entscheidet.
Ja, und das erste Tor macht Lukas.
Wollen wir einfach nochmal grundsätzlich so beide Spiele besprechen? Fangen wir mit Spanien, Portugal an. Ich sehe halt Abeloa hinten links als große Schwachstelle bei den Spaniern.
Hinten rechts,
ja, Entschuldigung. Und sehe halt da, dass Ronaldo über links kommt und ihn gewaltig nässt. Das hast du schon mit Ribéry gesehen. Und ja, wie gesagt, die werden halt viel auf Ronaldo gehen, das wird Nani Freiräume geben. Und ich glaube, Nani wird so ein entscheidender Faktor sein. Wenn der auch was auf die Kette bringt, dann sehe ich für Portugal echt gute Chancen. Postiga ist halt wirklich schwach. Ich weiß gar nicht, ob der noch verletzt ist. Der kam ja verletzt raus im Viertelfinale. Wenn der wieder spielt, müsste er mal endlich eine Bude machen. Ansonsten sehe ich Hugo Almeida sowieso als besseren Stürmer, weil was Postiga in den Spielen da versemmelt hat, hätte Almeida, glaube ich, schon 3 Stück gemacht.
Ja, ich sehe, also soweit ich weiß, ist. Oh, Thomas, hast du es gesehen gerade? Bitte sag nicht, dass du es gesehen hast.
Nee.
Boah, krass. Ihr müsst wissen, Thomas Popp ist der einzige Mensch auf der Welt, der noch nicht die beiden Tore vom Halbfinale 2006 gesehen hat.
Ich habe als 2000, was war das? Ich glaube, die haben erst die Tore von diesem Vorbereitungsspiel noch gezeigt, oder? Auf jeden Fall habe ich irgendwann bei 86 oder so habe ich weggeguckt.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, dass es gar nicht so auf den Rechtsverteidiger ankommt. weil es gilt dann einfach für Miguel Veloso und Jean Moutinho und wie sie heißen da im Mittelfeld, mit schräg nach hinten zu verschieben. Dass Ronaldo einfach, wenn er den Ball annimmt, schon gegen zwei steht und gar nicht dieses Tempo aufnehmen kann. Und dann, so haben wir den ja auch mehr oder weniger im Griff gehabt, weißt du?
Moutinho und Veloso müssen verschieben, dass Ronaldo zugedeckt ist.
Ja, richtig. Die müssen schräg mit nach hinten arbeiten, so wie es als wir gegen Portugal gespielt haben, Khedira gemacht hat und Schweinsteiger. Der defensive Mittelfeldspieler muss defensiv auf der Außenbahn mitarbeiten, wenn der Ball nach außen gespielt wird. Damit, während der Ball in der Luft ist, der lange Pass auf Ronaldo kommt, muss, wer auch immer, Veloso und Moutinho, sage ich jetzt mal, spielen ja da im defensiven Mittelfeld. Einer von beiden muss quasi zu Abeloa dazurücken, um Ronaldo zu doppeln, bevor er überhaupt...
Du meinst gedoppelt im Sinne von Anspielstationen bereitstellen?
Nee, wenn der Pass auf Ronaldo kommt, muss quasi Ronaldo schon, wenn er den Ball annimmt, sich zwei Spielern gegenüber sehen. Dass er gar nicht
dieses Tempo, aber du kannst mir doch nicht zwei Portugiesen sagen, die Ronaldo decken sollen.
Richtig. Xabi Alonso, mein.
Ja, ich war jetzt ein bisschen verwirrt, was die da sollen. Also.
Das stimmt, das wär ein Spaß, glaube ich, wenn Veloso und ich dachte gerade die ganze Zeit, Thomas, du Depp, natürlich Veloso und Moutinho, die spielen doch im Mittelfeld.
Aber, ja, machen die ja auch, aber halt bei Ronaldo in der Mannschaft. Ne?
Dann meine ich natürlich Alonso und gut, Xavi, weiß jetzt nicht, inwiefern der für Defensivarbeit da so vorgesehen ist, aber es wird dann wohl Xavi Alonso treffen, der da wirklich immer wieder mit dazu verschieben muss.
100. Länderspiel zu Boden gemacht, ist auch so ein Klassiker, dass man beim 100. trifft.
Geht schon, gell? Mhm. Ja, Fakt ist, dass Poldi Poldi hat ja nicht gespielt.
Ja, Poldi ist noch bei 100.
Ja gut, Spanien, Portugal, ich glaube, es ist wirklich so ein, das ist auch so ein Tagesform-Ding, weißt du, da kann auch mal, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da einfach so ein 30-Meter-Strahl entscheiden kann. Oder eine Schiedsrichterentscheidung oder was auch immer, ein Freistoß, eine Ecke. Deswegen echt, ich glaube nicht, dass mehr als ein Tor fällt.
Das ist ja ab dem Halbfinale eigentlich eh immer so ein Tagesform-Ding, finde ich.
Nee, finde ich nicht. Bei Italien gegen Deutschland ist es ein Deutschland-Ding.
Wieso, wenn wir einen Dreckstag erwischen, fliegen wir da raus?
Wir erwischen aber keinen Dreckstag,
Thomas. Ja, gut.
Wir sind im Moment in der Verfassung, ich gucke jetzt echt schon lang und viel Fußball, aber irgendwie so, was ich so, seit dieser Quali und alles, ich habe irgendwie jetzt 15 Pflichtspiele in Folge gewonnen und ich kann mich an keins erinnern, dass wir unverdient gewonnen hätten. Und irgendwie ist es, seit ich Fußball gucke, die beste Nationalmannschaft, die ich kenne. Und ich weigere mich zu glauben, dass wir gegen Italien stolpern können, die gerade gegen England, die wirklich nicht überragend sind, das Elfmeterschießen gebraucht haben. Die übrigens jetzt auch, darf man auch nicht unterschätzen, 120 Minuten in den Beinen haben. Vor allem.
Und einen Tag weniger Pause noch.
Und einen Tag weniger Pause und auch schon ein bisschen älter sind. Ich weiß nicht, wie schnell sich die Beine von Andrea Pirlo da regenerieren können.
Ja,
das der wird gesagt, ist halt, Pirlo ist auch so genial, der ist körperlich halt nicht der kräftigste. Und wenn du dem dann so durchtrainiert, der Schweini ist ja durchtrainiert, kann man sagen, was man will, oder Khedira, auf die Füße stellst, oder wenn da einfach dieses Zentrum zugemacht wird bei Italien, geht da nicht viel. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien irgendwas gegen uns rot.
Die Voraussetzungen waren auf jeden Fall selten besser, gegen Italien zu gewinnen.
Punkt. Richtig. Und Italien im Vergleich zu Griechenland, klar kann man es vielleicht schlecht vergleichen, aber Italien wird nicht mit 9 Mann dauerhaft hinten stehen können, wie es Griechenland gemacht hat. Und die haben Griechenland aber trotzdem auseinandergespielt. Und mit diesem Tempo und dieser Kreativität und dem, was wir da gegen Griechenland gezeigt haben, ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass wir gewinnen. Und auch verdient gewinnen und auch mit mehr als einem Torunterschied gewinnen.
Ich bin sehr auf die Aufstellung von Italien gespannt, noch gespannter als auf unsere fast, wie die offensiv spielen. Ob die nur mit Balotelli spielen, nur mit Cassano, mit beiden. Ich glaube nicht, dass sie gegen uns mit zwei Spitzen spielen.
Ich könnte mir vorstellen, dass er wieder diese Dreierkette auspackt. Beziehungsweise diese Dreierkette mit variablen Außen.
Das wäre einfach gut für uns.
Weiß man nicht. Kommt dann wieder aufs Personal an. Das wäre gut für uns, wenn Gomez spielt.
Das ist ja die nächste Frage, die zu klären ist. Stell doch mal auf. Lass uns doch mal gegenseitig aufstellen. Hinten ist ja eigentlich alles klar.
Hinten sind wir klar mit Boateng und Lahm. Dann bin ich defensiv im Mittelfeld sind wir auch klar.
Ich will zu Schweini noch was sagen. Der hat heute gesagt, dass er kein Problem hat, wenn er auf die Bank muss, weil er sich nicht fit fühlt. Also er hat gesagt...
Kurz einen Schluck Bier nehmen, tut mir leid. So ich glaube, das hat er zwar gesagt, ich glaube, es steht nicht im Entferntesten zur Debatte, weder für mich noch für einen Bundestrainer, dass Schweini auf die Bank kommt. Und ich glaube auch, dass sowas Mindgames sind. Ich glaube, dass Schweini sowas sagt, weil er weiß, dass die Italiener es hören, weißt du?
Nee, er hat einfach nur verdammte Knöchelprobleme und hat auch nur das Abschlusstraining mitgemacht.
Ja gut, aber es war klar, der war, aber wie ich schon sagte, 95% Schweini ist mir lieber als 100% groß. Und wenn sich die Italiener nicht 100% auf Schweini vorbereiten, sondern vielleicht ein bisschen sich unsicher sind oder dann auch vielleicht einfach hören, okay, der fühlt sich selbst nicht fit, dann wird er, naja, und den nur ein bisschen unterschätzen, das kann alles zu unserem Vorteil. Ich glaube, das sind ein bisschen Mindgames auch.
Ich finde es aber groß, dass er sich hinstellt und das sagt, ne?
Ja, das ist natürlich.
Es ist halt richtig Größe zu sagen, okay, ich bin nicht so fit, ich habe kein Problem, auf die Bank zu gehen. Ich habe Fehler gemacht, die nicht okay waren. Und dann ist es auch okay, wenn ich rausgehe. Das wird nämlich kaum jemand machen.
Aber ich glaube, gerade weil er diese Fehler gemacht hat, wird ihm so ein Scheiß gegen Italien einfach nicht passieren.
Ja, wenn halt der Knöchel das nicht zulässt, dass er eine schnelle Aktion zieht und ewig lang braucht wieder und so, dann macht er die Fehler wieder. Also wenn er angeschlagen reingeht und einfach Schmerzen hat in dem Moment, wo er antritt, dann kann er halt auch nicht antreten, ne?
Ja gut, ich glaube, wenn es wirklich so ist, dass dieser Knöchel wirklich an so grundlegenden Aktionen wie Lossprinten oder wendig sein oder so behindert, dann wird er nicht spielen.
Was ist denn die Alternative? Groß?
Für mich ist die Alternative Lars Bender.
Ja, hätte ich das nämlich auch gesagt.
Also, ich weiß, dass ihn vielleicht jetzt der Löw eher auf rechts zieht, aber ich finde Groß und Khedira zusammen, gerade jetzt, wo Khedira sich auch so ein bisschen in diese Achterrolle mehr oder weniger reingefunden hat, der ein überragendes Tor gegen Griechenland gemacht hat, finde ich nicht, dass man ihm noch so einen anderen, offensiveren, zentralen Spieler wie Groß jetzt an die Seite stellen sollte. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Groß eher ist ein bisschen statisch für mich. Der ist nicht so, der fehlt ein bisschen die Dynamik und auch das Körperliche fehlt mir da ein bisschen. Ich finde, Bender ist eine Ballgewinnmaschine und körperlich immens stark. Zweikampfstark, das ist ein sympathischer Typ.
Ja, ich würde ja auch Bender spielen lassen, weil er einfach der Defensivere ist von beiden und wir genug Offensive auf dem Platz stehen haben. Und Khedira ist ja gesetzt, das ist klar. Mesut Van dran gesetzt und dann bleiben eben die drei Positionen links, rechts, Sturm.
Genau, ich würde spielen mit ich glaube, Lukas spielt wieder. Einfach nur, weil, wie ich schon sagte, das ist so Halbfinale, der Lukas ist auch immer mal für einen 30 Meter Strahl in den Winkeln gut. Dann muss ich auch sagen, dass ich mit diesem Balzaretti auf der linken Abwehrseite einen Schwachpunkt sehe bei den Italienern. Ich finde, der fällt im Gegensatz zum Rest der Abwehrkette ein bisschen ab.
Sehe ich auch so.
Und deswegen würde ich gegen den fast Thomas Müller stellen, um ihn mürbe zu spielen. Und auch weil Müller, was auch oft nicht so aussieht, ein sehr wendiger Spieler ist, der auch mal was Überraschendes macht, der mal in die Tiefe geht, der mal plötzlich diagonal läuft, quer läuft, der einfach Sachen macht, mit denen dieser Balzaretti dann nicht rechnet. Und dann, wenn der mürbe gespielt ist, kannst du immer noch Reus, Götze, Schürrle bringen, die halt einfach dann mit, die frisch sind und dann ja, den auf links ziehen können. Auch wenn ich mich sehr für Reus ausgesprochen habe, glaube ich, dass, gerade weil Italien am Anfang echt hinten dicht stehen wird, da wirst du die Räume nicht so finden. Ich würde fast Müller bringen und dann vorne, wie gesagt, Gomez und drauf spekulieren, dass sie die Mitte sehr zumachen und außen ein bisschen vernachlässigen, dass du zu Flanken kommst und dann Gomez als Verwerter vorne drin hast.
Ich habe lange überlegt, gestern war ich noch irgendwie anderer Meinung, aber jetzt nach reiflicher Überlegung bin ich jetzt auch bei Poldi und Müller, weil die auch beide heiß sein werden. Die wollen uns jetzt zeigen, so, ja, es war ja okay, dass du jetzt die Zwoller gegen Griechenland hast spielen lassen, aber in so einem Spiel musst du uns bringen und die wollen das dann auch beweisen und wenn, dann abgehen beide wie Sau. Die sind einfach auch viel erfahrener international und ich glaube auch, dass eben auch beide nach hinten mehr bringen als Schürrle und Reus. Und deswegen sehe ich halt auch ganz klar Poldi und Müller von drin. Und im Sturm sehe ich Klose. Und ich kann es noch nicht mal so begründen. Ich habe einfach bei Klose ein besseres Gefühl, weil Mario jetzt schon wieder so ein bisschen im Tief ist, glaube ich, weil er auf der Bank war. Was rein psychologisch gesehen auch wirklich nicht clever war von Löw.
Ich weiß ja nicht, ob du Mario, also es gibt ja Leute, die sind dann down und es gibt Leute, die zeigen dann echt so eine Jetzt-erst-recht-Reaktion. Ne?
Das hat er aber schon hinter sich. Der hat halt in der Vorrunde alles kaputt geschossen und kommt auf die Bank jetzt und das verstehe ich halt nicht. Also das war, auch wenn Miro da ein Tor gemacht hat, ein gutes Spiel, ich glaube, das hätte Gomez auch gemacht, das gute Spiel. Und dann wäre er halt on fire gewesen und Miro es trotzdem bringen können.
Und deine Cristiano-Wette wäre für den Arsch gewesen.
Das nehme ich in Kauf.
Also ich glaube, dass Gomez spielt gegen die Italiener. auch weil du gegen diese weil es ist, ich habe für beiden Gründe. Ich habe für Gomez Gründe, warum er spielen sollte. Ich habe für Klose Gründe, warum er spielen sollte. Und ich kann auch ehrlich gesagt, mir ist eigentlich egal. Ich bin mir sicher, dass beide top sind. Wir sind wirklich, also gerade in der Nationalmannschaft haben wir da mittelstürmertechnisch mit zwei der besten Mittelstürmer der Welt. Mhm. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Also,
ist es für Mero ein Plus oder ein Minus, dass er in Italien spielt?
Na gut, wo spielt denn die Abwehr von denen? Basali? Wo spielt denn der? Ist der noch? Der ist halt noch Wolfsburg, glaube ich, oder?
Ich glaube, aber der hat schon viele in Italien daheim, ne?
Ich glaube halt gar nicht. Ich glaube, der Klose hat ja gar nicht so viel mit den Innenverteidigern zu tun. Der ist ja dann eher so der Zwischenspieler, weißt du?
Ja, aber man kennt seine Spielweise halt noch besser als die von Miro, weil man es halt Woche für Woche in Italien gesehen hat, ein Jahr lang jetzt. Das meine ich damit. Ich meine, du hast ja Özil und Khedira gar nicht so auf dem Schirm, jetzt von ihrer Spielweise her, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Bayern oder so, weil du die halt jede Woche in der Sportschau siehst, weißt du, wie ich meine?
Weißt du, du meinst, das stimmt. Aber ich glaube, dass die Italiener auch Mario Gomez mindestens genauso gut kennen wie Miro Klose. Einfach weil sie eine Million Spiele gesehen haben. Und das jeden von unseren Spielern ausgiebigst analysieren.
Okay.
Ich glaube ja, das, was vielleicht echt ein Plus sein könnte, was wir gegen Griechenland gut gemacht haben, war, dass wir uns viele auch Schussmöglichkeiten erspielt haben, auch wenn wir wenig geschossen haben. Mhm. Aber so aus der zweiten Reihe mal, das könnte ein bisschen ein Mittel sein, finde ich.
Philipp Lahm zieht übrigens seine Serie auch massiv durch, ne? Alle zwei, also er hatte, glaube ich, erst 5 Länderspieltore. Und ich glaube, 3 davon jeweils immer 1 bei einem Turnier.
2006 gegen Costa Rica, 2008 gegen die Türkei.
Ja. 2010 hat er auch 1 gemacht.
Gegen wen hat er denn 2010 1 gemacht?
Muss ich nachgucken. Ich habe es nämlich auch gestern mir überlegt, aber er hat selbst im Interview noch gesagt, ich treffe ja alle 2 Jahre.
Also gegen Argentinien hat er keins gemacht, gegen England hat er keins gemacht, gegen Ghana hat er keins gemacht, gegen Serbien hat er keins gemacht.
Warte, haben wir gleich.
Wann ist das Eröffnungsspiel 2010? Gegen wen hat man da zuerst gespielt?
Warte, ich bin gerade schon so am Gucken.
Jetzt bräuchte ich mal den Palle, den alten Googler.
Oder den Coffee, den alten Almanach. Leistungsdaten?
Ah. Also ich glaube, 2010 wird er wie immer da keins gemacht.
Okay.
Ich erinnere mich auch an keins.
Aber er ist halt, ist schon krass, ne? Er ist halt immer bei so einem Turnier für ein nicht mal unwichtiges Tor gut, ne? Also ich meine, der hat ja das gegen, beim Eröffnungsspiel war er so der Dosenöffner gegen Costa Rica.
1-0 lahm, 4-2, ne?
Genau.
Das gegen Türkei war ja das Tor.
Ja, das war ja unglaublich
wichtig. Da erinnere ich mich noch, als wir in deinem ehemaligen Wohnzimmer die Leinwand ausgepackt haben.
Ja, die dann ausfiel und wir dachten, das liegt am Beamer.
Ja, oh Gott, das war
Ryan. Lux an der ARD.
Ja, ZDF, was?
Oder ZDF damals, ich weiß es nicht.
Ja. Und was ist mit Philipp Lahm?
Kein. Er hat 5 Länderspieltore, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Okay, auf jeden Fall, gut genug gesagt, glaube ich, über Deutschland. Ich glaube, wir können mit Klose und Gomez spielen, wir können auch mit Müller oder Reus spielen. Poldi sehe ich auf jeden Fall in der Mannschaft. Ja, Mesut natürlich auch. Ja, ich bin gespannt, ob die Italiener ihre Dreierkette spielen. Ich glaube, es wäre gut für uns, auch weil sich dann einfach im Mittelfeld fehlt dann einfach einer und wir nutzen sowas aus. Also wir nutzen prinzipiell, ja, gegen uns darfst du keinen Fehler machen im Endeffekt. Und
ja, gut.
Ich sag jetzt auch einfach mal ein Ergebnis, wir gewinnen 3-0.
Was?
Ja.
Nee, das wird, wir machen höchstens ein Tor.
Nee.
Die machen keins. Also ich bin ganz klar bei einem 1-0 mit einem ganz komischen Torschützen. Also was heißt komisch im Sinne von, da rechnet man jetzt nicht so mit. So wie jetzt
Jerome
Boateng macht sein erstes Länderspieltor mit dem Kopfball in der 80. oder sowas. Oder Hummels macht's oder sowas. Oder Bartstuber köpft mal einen rein. Irgendwie, ich glaube, wir machen ein Standardtor.
Also ein Abwehrspieler auf jeden Fall. Mhm. Oh, Interview mit Hansi Flick. Hast du mit Ton oder hast du
ohne? Nee, ich habe ohne Ton.
Auch ohne Ton. Jetzt sagt er bestimmt,
Stahlhelmer.
Gespielt, ja.
Jetzt müssen gegen Italien wir die Stahlhelme aufsetzen.
Ja. Die Italiener hatten aber auch Stahlhelme, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, ja, die waren eher so auf unserer Seite damals. Was gibt's noch zu erzählen? Was war noch Kurioses so?
Ich erinnere mich an nichts. Ist jetzt auch nicht so lange her, dass wir es jetzt mal aufgenommen haben.
Naja, stimmt. Ich habe übrigens gerade ein Video laufen, alle deutschen Tore WM 2010.
Okay, habe ich den Ton schon mal gehört davon?
Ja, habe ich jetzt ausgemacht. Noch kommt das Team.
Okay, ich bin ja sehr. Gegen wen war denn das erste Spiel?
Obwohl wir gerade das Tor sehen, das ist schon ein Tor gegen England jetzt gerade hier. Okay. Ist also ein bisschen bunt gemischt hier.
Gegen England war Müller, Poldi.
Also wir hatten ja noch, wir müssen ja noch irgendeinen Europäer fast drin gehabt haben.
Dieses Klose-Tor gegen England, jetzt habe ich es ja so vor Augen mit dem langen Abstoß, wo er sich so geil
durchsetzt. Ja.
Welt.
Wo er so diese brutale Grätsche noch auspackt, wo eigentlich man gar nicht mehr hinkommen kann. So.
Ja, und noch genau in der Ecke, das war ein sehr schönes Tor, da erinnere ich mich gern zurück.
Das hat Manuel Neuer mit einem Abstoß ein Tor gegen England vorbereitet, ist auch herrlich.
Wie psycho dieser ARD-Interviewer aussieht, wenn man den Ton aus hat.
Ja, die sehen alle ein bisschen bekloppt
aus. Aufgerissenen Augen, schaut in die Kamera. Guck weg.
Ja, ich gucke ja schon nicht mehr hin. Sag, wenn es vorbei ist.
Ne, es kommt jetzt gerade WM 1970, die kann man noch schauen.
Ne, ich gucke gar nicht hin.
Und Müller, da ist es.
Ja, hier ist gerade das Poldi-Tor noch. Ich weiß auch nicht, was sie hier zeigen. Alles sehr seltsam.
Alles sehr, also nur Italien. Gegen wen war denn das erste Spiel?
Ich weiß es. Ach, gegen Australien. Da hat aber Lahm auch keins gemacht.
Ja, klar, stimmt, 4-0.
Da hat auch Kakao getroffen.
Poldi, Klose.
Müller, Kakao,
richtig.
Das hat er wohl keins gemacht, okay. Vielleicht hat er der Quali eins gemacht, ich weiß.
Wahrscheinlich. Ich habe noch meine Zuschauerfrage der Woche und die schließt sich eigentlich an unsere Diskussion an. Ich würde nämlich jetzt gerne mal von unseren Hörern, meine Zuschauerfrage der Woche richtet sich an die Hörer quasi, würde ich gerne wissen, ob ihr gegen Italien eher Gomez oder eher Klose stellen würdet und warum? Bist sehr begeistert von der Frage, höre ich schon.
Nee, die ist gut, die Frage. Ich bin gespannt auf die Antworten. Also es war jetzt mehr so ein, ja, hätte ich jetzt auch gefragt, Ding. So.
Ja, interessiert mich vor allem. Ich möchte auch mal was hören jetzt. Also guck weg.
Ich guck nicht hin. Warum zeigen die das 40 Mal?
Ich weiß es nicht.
Wir machen noch zwei besondere Tipps. Ich sag, ich fange an mit dem Portugal-Spanien-Spiel. Ich sag, Ronaldo wird zweimal im Spiel getunnelt.
Ronaldo wird getunnelt zweimal.
Einmal, ja.
Okay, mein besonderer Tipp für das Spanien-Spiel ist,
du musst ja Portugal erstmal besonders. Achso, ist ja Portugal-Spanien.
Genau, Portugal-Spanien. Mein besonderer Tipp für das Portugal-Spanien-Spiel ist, dass Cristiano ein Tor mit der Hacke vorbereitet.
Okay. Ich dachte, die machen keins.
Ja, so bin ich auf der sicheren Seite. Wenn sie eins machen, dann bereitet Cristiano mit der Hacke vor.
Okay, dann fang du mal bei Deutschland an. Besonderer Tipp.
Mein besonderer Tipp für Deutschland ist, dass zwei Italiener vom Platz gestellt werden.
Und meiner ist, dass Jerome Boateng sein erstes Länderspieltor machen wird.
Okay.
Boateng.
Boah, ist eigentlich irgendwas eingetreten von unseren besonderen Tipps, außer dass Cristiano alle Tore für Portugal macht?
Ja, reicht ja für mich zum Sieg.
Ja, hey, komm.
Das ist ein halber Punkt, reicht.
Ein halber Punkt in was?
In egal was.
In egal was, okay.
Ansonsten, Balotelli war ich lang dran, deine Tipps kenne ich nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt schon nicht mehr. Ich habe mir da mal spontan was ausgedacht und sofort wieder aus meinem Gehirn gelöscht.
Ja, war schon für heute, ne? Nicht so lang, aber diesmal knackig kurz, weil ja nur vier Spiele zu analysieren und so vorauszuschauen. Für mich die letzte Folge bei dieser EM.
Genau,
Nee, Moment, vorm Finale können wir ja nochmal, ne?
Ja, genau, aber dann erzählen wir danach, was ist, oder?
Genau. Kann ich auch erzählen jetzt schon. Ist ja eine kurze Folge, da können wir noch einen Schwank schnell dran packen. Ich bin in den Flitterwochen. Ich fliege in der Nacht nach dem Finale, fliege in die Türkei. Und werde mir hoffentlich dann dort gleich ein Deutschland-Trikot auf dem Bazar kaufen.
Richtig. Ja, gut.
Wenn jemand Lust hat, zu einer Nachbetrachtungsshow, Palle wird dabei sein hoffentlich.
Palle und ich werden dabei sein. Wir müssen mal gucken, wie wir es hinbekommen, weil du ja das ganze Equipment hast. Ich habe da aber schon eine Idee, wen wir da vielleicht einladen könnten.
Freeware-Programme
namens Dennis.
Ja, da ist bestimmt Verlust drauf, wenn er nur so ein Mittel zum Zweck ist und das hört.
Dennis, du warst so lange nicht mehr da, wir vermissen dich so sehr.
ich Ist übrigens auf meinem Polterabend, der Dennis. Sei schon mal gegrüßt, da könnte er es ja quasi in person ausmachen. Palle, du und er.
Genau, und dann können wir in Alkohol, oh Gott. Angenommen, Deutschland gewinnt dieses EM-Finale, wird es halt einfach anderthalb Wochen keine Podcast-Folge mehr geben.
Ja, du, weil ich bin ja nicht da. Dann
und einfach. Ich bin komplett dicht.
Genau.
Genau.
Noch was, es hat jemand vorgeschlagen, ich weiß gar nicht, wer es war, die MWL Communio wieder aufleben zu lassen zur neuen Runde. Und ich habe auch schon kommentiert, machen wir gerne, überlegen uns auch noch ein cooles System, vielleicht sogar ein Kombi mit Ergebnistipps noch. Man muss dazu sagen, wer es nicht kennt, die MWL Communio war, dass man quasi sein eigenes Team vor jedem Spiel auch aufstellen konnte und einen Kapitän bestimmen, dessen Punkte von Communio doppelt gewertet wurden. Und da kamen immer illustre Runden raus. Manchmal haben Leute minus 40 gehabt, manchmal haben Leute 100 Punkte gehabt. War immer ganz interessant und witzig.
Wir werden uns aber zusammen was überlegen. Ich finde, wir sollten ein bisschen weggehen von diesem Communio-Punktesystem.
Ja, ja, irgendwas.
Und uns vielleicht auch mal auf Kickernoten beziehen oder so. Irgendwie, wir werden uns da was überlegen.
Punkt ist der, ich habe gesagt, machen wir gern, aber, und sprechen auch gern drüber im Podcast, aber es müsste jemand die Auswertung machen.
Genau, wir kriegen das, ist einfach, muss man ehrlich sagen.
Kommen schon wieder die Tore, oder?
Nee, das ist aus dem Freundschaftsspiel.
Ja, da ist doch dann das andere Spiel nicht weit, oder?
Weiß ich nicht, nee, ich glaube, wir haben zeigen so das Freundschaftsspiel. Auf jeden Fall ist es uns, ehrlich gesagt, wir arbeiten beide sehr verschieden, ich im Schichtdienst, du im Immerdienst. Mhm. Und dann noch hier uns immer wirklich mitten, wir sitzen uns ja jetzt, es ist 12:08. Wir müssen morgen beide wieder arbeiten. Wir nehmen trotzdem noch diesen Podcast auf. Wir müssen es, beziehungsweise du musst es noch schneiden, durchlaufen lassen, hochladen. Wir müssen es verlinken bei Facebook. Das ist echt Arbeit. Und uns ist es einfach zu viel, dann noch diese Auswertung zu machen. Sagen wir es, wie es ist, ne?
Ja, aber machen wir. Wir machen es gerne, sprechen gerne drüber.
Genau.
Und ja, da sehen wir dann auch, wir machen dann ja schon mal so eine Saisonvorschau rechtzeitig und dann. Also quasi so, um das Loch zwischen EM und Bundesliga zu füllen, das ja eh nicht sehr groß ist.
Richtig.
Hoffenheim trainiert zum Beispiel schon lange wieder.
Ja gut, Hoffenheim hat ja auch null Spieler bei der EM, also von daher.
Ja. Babel war auch nicht dabei, ne?
Nee. Aber Babel spielt ja bald nicht mehr in Hoffenheim.
Nicht?
Och, ich habe gehört, er wird abgeschoben. Babel und Bravheit.
Ach, guck, die Holländer.
Ja, mal gespannt, ob der Heribert dazu schlägt.
Ja.
Jo.
Ja, das war's schon, ne? So.
Das war's schon. War ja auch nun, wir haben ja nicht viel gehabt. Nächste wird noch kürzer, wenn wir nur zwei Spiele hatten.
Dann sage ich, wie immer, bleibt sportlich. Viel Spaß bei den zwei Halbfinals. Denkt an meinen Tipp, dass Ronaldo getunnelt wird und dass Boateng sein erstes Tor macht. Boateng. Und ja, bis zum nächsten Mal. Letztes Wort an dich, Felix.
Ja, letztes Wort habe ich eigentlich gar nicht so viel dieses Mal. Wir sehen uns bald, nach dem Halbfinale, zwischen Halbfinale und Finale, gucken wir, dass wir einen Termin bekommen. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Mein Name ist Salomon Kalou, meine wachen Leben.
Hallo, hier ist Benedikt Tövedes, ich grüße alle Hörer.
Hallo, mein Name ist Mike Franz, ich grüße alle Hörer von Meine wahre Liebe.
Meine wahre Liebe ist der Podcast, ich bin Alex Meyer und viele Grüße an alle Fans.
Ja, ich grüße alle Hörer, ich bin Lukas Schmitz.
Hallo, hier ist Patrick Ox und ich grüße alle Hörer.
Ja, ich bin Heiko Butscher und grüße alle Hörer.
Hallo, hier ist Manuel Neuer. Ich wollte alle Hörer grüßen und wünsche euch viel Spaß beim Hören.